Stadzerie, die Macht von der Vergangenheit durchbrechen. Wir schauen einen spannenden Text an, nämlich den Anfang der 10 Gebote, 5. Mose 5, ab Vers 6. Die, die Bibel haben, dürfen sie gerne schon aufschlagen. Ich komme später darauf. Ich fange mit der Geschichte an. Pete und Jerry Scottero sind Pastoren-Ehepaar in New York. Und seine Frau, er hat am Sonntag Predigt gehabt, ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, Pete, wieso willst du am Sonntag nicht einmal sagen, dass du 49 Jahre alt bist? Ja, meine Güte, Jerry, das kann ich nie machen. Weißt du, was das bedeutet? Alle wissen, dass ich nächstes Jahr 50 werde. Ich komme mega viel Geschenke über. Aber weißt du, es geht wirklich nicht. Weil in 10 Jahren bin ich 60. In 10 Jahren später bin ich eigentlich gar nicht mehr, nur noch grau. Ich bin ein Buch am Schreiben, das hätte ich eigentlich vor 10 Jahren schon schreiben müssen. Meine Güte, ich bin hinderlich. Ich kann das nicht sagen. Und sie schreibt nachher, in dem Moment hat sie wie gemerkt, ich habe heiliges Land betreten. Nämlich das heilige Land von Pete. Und dann sagt sie, Pete, ich glaube, oh, da steckt viel drin. Vielleicht nimmst du mal Zeit und lass dir durch den Kopf gehen, was da genau ist in deinem Leben. Es ist heiliges Land. Und ich glaube, wir alle haben heiliges Land in unserem Leben. Der Thomas Harry, der hat das Buch geschrieben und er hat gesagt, eigentlich, das heilige Land, ich kann es auch anders sagen, wir haben Blindgänger in unserem Leben. Und nur eine Berührung bringt sie zum Explodieren. Und kennst du das? Ich glaube, wir kennen das alle. Blindgänger, die wir bei anderen Personen plötzlich berühren. Wir sprechen etwas an und dann geht der Vulkan los. Und wir wissen, dass der 5 Jahre kennt. Bitte sprich das nicht an. Weil das ist ein Blindgänger. Das ist heiliges Land in seinem Leben. Kennen wir doch alle, oder? Wir alle haben heiliges Land in unserem Leben. Blindgänger und nur eine Berührung, eine Aussage oder ein Blick oder etwas, was man falsch gemacht hat, ein Satz, den man gesagt hat, und der Blindgänger ist eigentlich explodiert. Da kommt, oh meine Güte, nicht schon wieder. Oder meine Güte, nicht schon wieder das. Und das ist Thomas Herr sagt, eine Berührung kann Blindgänger zum Explodieren bringen, aber auch eine Berührung kann Blindgänger aufheben. Und das ist meine Hoffnung heute Morgen. Und das ist meine Zuversicht heute Morgen. Es wird ein bisschen tief gehen heute. Dass Jesus die Blindgänger in unserem Leben anrühren und sie heilen darf. Dass Jesus aufs heilige Land von unserem Leben treten darf. Dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen. Das ist mein Wunsch. Lasst uns beten dafür. Einfach kurz einen Moment still werden vor Jesus. Jesus, ich danke dir. Du kennst unser Leben. Du kennst unsere Vergangenheit. Die kennen wir eigentlich auch. Aber du kennst unsere Zukunft. Und jetzt sind wir in der Gegenwart. Und das Segen von Gott trifft uns immer nur im Jetzt, in der Gegenwart. Weil er will uns mitnehmen in die Zukunft. Und er will unsere Vergangenheit mitnehmen, sie nicht auslöschen. Und ich bete darum, dass wir jetzt deine Stimme hören, dein Reden. Und dass, wenn es einen ewigen Gott gibt, dass wir erleben, dass du redest. Vielleicht hocken Leute da, die denken, der Gott gibt es nicht. Oder der Gott ist irgendwo gerade auf einem Abstellgleis. Und ich bete darum, dass du in Jesu Namen, dass du heute Morgen da bist und dich erweisest in deiner Macht. Auch, dass wir die Bibel auftun und merken, wow, das Wort von Gott, das in mein Leben hineinredet. Amen. Das ist unsere Überzeugung, als Fegwennendorf, die Bibel ist das Wort von Gott, wo er in unser Leben möchte einreden. Und lasst uns das so anschauen. Ich fange an mit Vers 6 aus 5. Mose, die 10 Gebote, wie das hier anfängt. Die 10 Gebote fangen an, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das Match entscheidend ist, eine Frage. Wieso fangen die 10 Gebote immer mit Ägypten an? Wieso ist die Betonung darauf, du bist im Sklavenhaus gewesen in Ägypten? Wieso fangen die 10 Gebote mit der Vergangenheit an? Natürlich, weil sie sagen, hey, ich habe dich dort rausgeholt, sagt Gott. Aber das Interessante ist, und da gibt es einen Unterschied zwischen den Reformierten und den Lutheranern und den Anglikanern und den katholischen Kirchen und den Juden. Nämlich in der Zählung der 10 Gebote. Welches ist das erste Gebot? Und ich mache mal so einen Contest. Also, welches ist das erste der 10 Gebote? Gott an erster Stelle, ja. Keine anderen Götter neben mir, sonst noch jemand. Also man kann nichts falsch machen, ich schreibe es auch nicht auf und komme dann im nächsten Besuch vorbei. Das Spannende ist, in der Regel in der reformierten Tradition, in der Freikirchentradition, sagt man, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Vers 7, das ist Gebot Nummer 1. Die Juden, interessanterweise, die haben gesagt, das ist Gebot Nummer 2. Das erste Gebot ist Vers 6. Ich weiss, das klingt für uns komisch. Sie nennen es auch nicht die 10 Gebote, sondern die Juden nennen die 10 Gebote die 10 Worte. Und sie sagen, das erste und das wichtigste Wort ist, ich bin der Herr, dein Gott. Und ich habe dich aus Ägypten rausgeholt. Und immer ist das Ägypten. Es ist einerseits die Tat von Gott, aber es ist auch dein Leben, das hier betont wird. Es ist dein Ägyptenland, Sklavenhaus. Das Wort dort für Sklavenhaus, das bedeutet der Trakt im Haus, wo nur die Sklaven gewohnt haben. Und die Juden haben sich das immer mal erinnern. Und das Interessante ist nicht nur die Generation, die in Ägypten war, die sich das erinnern sollen, sondern die 10 Worte, die haben sie ihren Kindern übergeben, Kindeskinder und so weiter. Die sind schon lange nicht mehr in Ägypten gewesen. Und all die haben in einem Chor sagen, du hast uns aus Ägypten rausgeführt. Wieso also Ägypten? Der Punkt ist der. Ich glaube, Gott möchte, dass du erkennst, dass deine Vergangenheit nicht einfach eine Nebensächlichkeit in deinem Leben ist. Und dass deine Vergangenheit deine Fähigkeit beeinflusst, wie du Gott kannst lieben und den Nächsten kannst lieben. Mehr, als du je gedacht hättest. Da wird eigentlich gesagt, schau, deine Vergangenheit, sie ist ein grosses Konstrukt. Da sind mega viele Einflüsse in deiner Vergangenheit, mega viele äußere Einflüsse. Aber das System, das dich am meisten geprägt hat, das war deine Familie. Das war das Haus, in dem du aufgewachsen bist. Und jetzt ist es mega schwierig zu sagen, ja, aber Matthias, ich bin in einem relativ stabilen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe mich grundsätzlich geliebt gefühlt. Eigentlich war alles in Ordnung. Und jetzt hier zu sagen, ist das ein Sklavenhaus gewesen? Und zu sehen, da sind auch Sachen drin, die sind nicht gut gelaufen. Ist das nicht gemein? Und ich sage immer, eher deine Eltern. Aber das heisst nicht, du musst sie allen Sachen respektieren. Und was ich feststelle, all die Eltern haben, es gibt ein paar, nein, es gibt keine Ausnahme unter uns. Alle, die Eltern haben, stehen irgendwann in ihrem Leben am Punkt an, wo sie Probleme haben mit der eigenen Vergangenheit, Familie, Eltern, die sie erlebt haben. Ist es nicht so? Und jemand hat mir gesagt, der ultimative Test ist, ob du dich von deinen Eltern gelöst hast oder ob da noch viel rum ist, viel hochkommt. Viele Sachen, wo merkst an dir selber wieder, meine Güte, ich bin ja wie mein Papi. Oh Mann, ich bin wie meine Mami, aber ich bin eigentlich ein Bub. Was ist an der Mann? Was ist komisch? Der ultimative Test, um das zu prüfen, wie weit bin ich mit meiner Vergangenheit, mit meinen Eltern, mit meiner Familie versöhnt, ist, lebe 3 Tage, Tag und Nacht mit deinen Eltern zusammen. Also nicht in den Ferien. Das ist der Test. Geh zu deinen Eltern, dort, wo du vielleicht sogar aufgewachsen bist, lebe 3 Tage mit deinen Eltern. Dann merkst du, was Familie für eine Prägung hat, was sie für einen Einfluss hat, sogar bis heute noch. Weil das prägt uns. Da sind Antreiber in unser Leben gekommen. Das ist ein Ägypten in unserem Leben, wo mit uns geht, wo immer wieder hochkommt im Moment. Und Gott möchte da sagen, und ich möchte dich rausführen, ich möchte das heilen. Der Charles Ashworth, das ist der Hauptdarsteller in einem Buch «Blendende Bilder». Er erzählt seine Geschichte. Und danach erzählt er, hat Theologie studiert, ist Assistent geworden beim Erzbischof von Canterbury und ist er in eine schwierige Situation hingerufen worden, hat er sollen helfen, ihn aufzumachen und eine Kindheitserinnerung an. Er weiss noch, wie es Streit hat gegeben daheim und sein Vater seine Mutter geschlagen hat. Und er das alles miterlebt hat und ist drauf abend am Abend zur Mami gegangen und hat gesagt, er ist schon volljährig, sie ist 18-jährig, du Mami, ich bring dich weg. Und dann hat sie ein ungeschriebenes Familiengesetz ausgesprochen. Sie hat gesagt, nein, was werden die anderen Leute von uns denken? Und plötzlich ist ihm wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das war ein Antreiber in seinem Leben. Was werden die anderen über mich denken, wo es seiner Familie in sein Leben gekommen ist? Er ist eigentlich mit diesem Motiv, mit diesem Antreiber, kann man so sagen, mit diesem heiligen Land ist er in sein Leben gegangen. Was werden die anderen denken? Das sind Stimmen in unserem Leben, die kommen aus unserem Ägypten, aus unserer Familie, die uns prägen. Und ich glaube, was Gott uns möchte sagen heute Morgen, was sind deine Antreiber? Was ist dein Ägyptenland? Was ist das heilige Land in deinem Leben? Was sind die Antreiber? Was ist der Blindgänger in deinem Leben, wo du vielleicht gar nicht gemerkt hast, wo ab und zu umgeht? Das, was du machst, das ist das, was ich mich anfangen zu beschäftigen habe. Ich habe letzte Woche meine Geschichte erzählt, wie das bei mir war. Und ein Antreiber war der, Matthias, du hast nichts zu sagen. Ich weiss, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht merkt man plötzlich, wieso der Matthias Prediger ist geworden. Nämlich, da hat er mega viel zu sagen. Aber das ist ein Antreiber aus meinem Leben. Und ich weiss, dort mache ich Fehler. Das ist verinnerlich von mir. Matthias, du hast nichts zu sagen. Das ist mir eingerichtet worden. Und warum habe ich nichts zu sagen? Weil ich Angst hatte, es könnte Konflikt geben. Es könnte explodieren. Oder ich könnte etwas Falsches sagen. Da habe ich lieber nichts gesagt. Und das Dumme ist, wir probieren das zu kompensieren, leider auf negative Art und Weise. Plötzlich habe ich eigentlich den Antrieb, Matthias, du hast nichts zu sagen, aber da habe ich zu viel gesagt. Das ist mit diesem Antrieb, wir probieren zu kompensieren und fallen gerade wieder rein. Gerade im Negativen. Was ist dein Ägypten? Und wie findest du heraus, was dein Ägypten ist? Und ich möchte zwei Punkte mitgeben, wie du herausfindest, was dein Ägypten ist. Das erste ist die Warum-Frage. Weil die 10 Gebote sind immer den Israeliten weitergegeben worden. Eltern haben es den Kindern gelernt, sie haben es auswendig gelernt. Und die Bibel sagt selber, das steht im 5. Mose 16, gerade das Kapitel später, wenn dich Kinder fragen, wie sie nicht rauskommen, dann erkläre ihnen. Das heisst, wenn du hörst, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten rausgeführt hat, dann ist eine Frage, die du herausfindest, was dein Ägypten ist, warum? Warum? Warum bin ich darauf angewiesen, dass die Menschen mir Bedeutung geben? Das ist eine Frage. Warum habe ich Angst vor dem oder dem? Warum reagiere ich allergisch, wenn das oder das passiert? Was steckt dahinter? Warum reagiere ich so? Warum habe ich Mühe, mich zu binden in meinem Leben? Warum habe ich schon die 6. Beziehung und irgendwie, es geht nie? Was treibt mich an? Was steckt dahinter? Warum bin ich am Boden zerstört, wenn nach dem Gottesdienst mir jemand sagt, du, mit deiner Predigt kann ich nichts anfangen? Warum? Was steckt dahinter? Und ehrlich werden und hinschauen, aha, da könnte vielleicht etwas sein aus meiner Vergangenheit. Das ist ein Ägypten in meinem Leben, ein heiliges Land. Ich möchte nochmal die Frage stellen, warum Ägypten? Warum immer Ägypten? Weil die Ägypten nie das vergessen. Das Problem ist, Ägypten bleibt immer in unserem Herz. Ägypten ist immer da. Aber die Frage ist, wird es bewusst oder nicht bewusst? Und die Israeliten sind das Volk gewesen, jetzt hier beim Mose, die haben das erlebt. Und zwar, ich lese einen Vers aus Apostelgeschichte 7, Vers 39. Da heisst es, über die Generation, denen der Mose die 10 Gebote als erstes gegeben hat. Der Mose hat das Volk rausgenommen aus Ägypten. Sie sind befreit worden und sind 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs gewesen, das Volk Israel. Das ist die Geschichte vom Volk Israel am Anfang der Bibel zu lesen. Und über das Volk, sagt jetzt viel, viel später mal die Bibel, sie wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Und das ist das Problem gewesen. Sie sind zwar in einer Nacht aus Ägypten befreit worden, aber es hat 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus ihrem Herzen rauszubekommen. Sie haben Ägypten verloren, aber Ägypten hat sie nicht verloren. Was ist dein Ägypten? Und jetzt sagst du vielleicht, wenn du Christ bist, wenn du sagst, ich habe mein Leben Jesus übergeben, ich möchte Gott nachfolgen, ich glaube an die Bibel, ich bin Christ und so weiter, sagst du, ja, Matthias, Aber halt, es ist doch alles neu geworden mit meiner Bekehrung. Und jetzt sage ich Folgendes. Jesus mag in deinem Herz wohnen, aber dein Opa steckt in deinen Knochen. Jesus mag in deinem Herzen wohnen, aber dein Opa steckt in deinen Knochen. Er ist immer da. Und das heißt vielleicht, aber Matthias, Gott hat doch mich aus Ägypten befreit. Oder? Frei. Ja. Ich lese nochmal aus dem Text, Vers 6. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit habe. Nein, es heißt, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Da steht nicht befreit. Mega spannend. Du bist zwar in einem gewissen Sinn befreit aus Ägypten, aber ich habe dich noch rausgeführt. Ob du Ägypten aus deinem Leben rausführst, ist eine andere Frage. Ich sage es einmal. Sie sind aus Ägypten rausgekommen. Aber Ägypten ist noch nicht aus ihrem Herz rausgekommen. Apostelgeschichte 7, Vers 39. Du kannst stecken bleiben in Ägypten. Du kannst kleben bleiben. Deine Antriebe können da sein. Und es kann sein, dass du die nie angehst in deinem Leben. Und der Pete Scazzero, der hat ein Buch darüber geschrieben. Und ich habe zwei Exemplare da. Einfach wenn du sagst, ich schnuppere gerne mal da rein. Darfst du mal anschauen. Er geht dem ein bisschen auf den Grund. Ich habe das letztes Jahr gelesen und es hat mich wie nichts anderes berührt. Und er sagt Folgendes. Was mich in meinem Leben mit Gott am meisten verändert hat. Klar ist es eine steile Aussage, aber lassen wir sie einfach mal so stehen. Es war nicht eine Predigt, es war nicht das Bibellesen, es war nicht ein Sonntagsbesuch, kein Gottesdienst, nichts, sondern eine Frage von meiner Frau. Er hat gesagt, es ist nicht unwichtig, in den Gottesdienst zu gehen. Aber was plötzlich mir die Schuppen von den Augen geholt hat, war eine Frage. Pete, ist da heiliges Land in deinem Leben? Pete, was ist? Ihr dürft es gerne anschauen, ihr dürft es auch gerne beziehen und nehmen. Ihr könnt es anschauen da vorne. Weil Ägypten kann bei uns kleben bleiben, in unserem Land, in unserem Leben. Ich habe einen Film nach der Fan und da ist eine Stelle in diesem Film, die berührt mich. Das ist die, die ich mir aufgeschrieben habe, weil sie mich extrem getroffen hat. Es ist eine Geschichte von einem Ehepaar, Kyle und Eric, und er entscheidet sich für ein Leben mit Gott. Und danach kommt er an den Punkt, wo er merkt, ich habe einen Antreiber in meinem Leben, nämlich Erfolg und Status. Und dann erzählt er die Geschichte, und Achtung, Gott verlangt das nicht von jedem. Aber Gott rührt immer den Antreiber in unserem Leben an. Aber dann hat er den Eindruck von Gott, verkauf dein Haus, deine Villa und kauf ein kleineres Haus. Und der Erlös vom Haus gib hin für das Reich von Gott. Und er geht mit seiner Frau auf den Weg und sie verkaufen das Haus, kaufen ein kleineres Haus. Und dann sind sie am Punkt, wo sie umziehen. Und sie hocken im Lastwagen drin, haben alles eingeräumt und jetzt wollen sie losziehen. Eigentlich aus ihrem alten Ägypten. Und da kommt die Stelle, die trifft mich. Lasst uns die zusammen anschauen.
Das war's. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber Gott wird gut für uns sorgen.
Ich weiß nicht, aber ich denke an unsere Nachbarn in der Kirche, die ihre Häuser behalten. Wieso hat Jesus den Nachbarn nichts geflüstert?
Ich bin nicht sicher, ob er hat.
Wieso sagst du das?
Ich kann nicht für die Nachbarn sprechen.
Dann sprich wenigstens über uns. Sag mir bitte. Sag mir, dass es dir nicht leicht fällt.
Noch nie ist mir eine Entscheidung derart schwer gefallen. Und ich wüsste gern, ob du und die Kinder zu mir stehen.
Jedenfalls können wir hier nicht stehen bleiben.
Im Herzen leider doch.
Im Herzen leider doch. Auf jeden Fall doch, können wir nicht stehen bleiben. Er sagt, im Herzen kannst du stehen bleiben. Wenn das Ägypten heute vielleicht aufkommt in dem Gottesdienst, dann ist es vielleicht hart, das macht weh. Oder wenn du aus Ägypten von vielleicht deinem Partner darüber muss eine Kille entdeckst, schmerzt vielleicht. Und du kannst stehen bleiben. Ägypten kann in deinem Leben bleiben. Es kann mitkommen. Und da wird es keinen Frieden geben. Da kommt mit. Und die Muster, die kommen unabhängig kommen in deinem Leben mit. Antreiber, Familiengeschichten, Erfahrungen, all das kommt mit in deinem Leben. Das sind potenzielle Blindgänger. Und die Frage ist, die ich dir heute möchte stellen, möchtest du sie von Gott heute berühren lassen? Weil eine Berührung kann die Blindgänger aufheben. Möchtest du ihm das Leben hingeben und sagen, oh Jesus, das ist meine Vergangenheit, das ist mein Ägypten, ja. Und es schmerzt und es macht weh. Und einmal aufgeben und die 10 Worte anfangen und dir selber sagen, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland herausgeführt habe und ich will dich rausführen. Gott macht das in meinem Leben. Führe mich aus Ägypten raus. Und die Frage ist, woher sind denn die Antreiber? Ja, wieso sind die in meinem Leben? Was ist der theologische Grund dafür? Und das möchte ich anschauen. Aber zuerst noch der Vers 7. Ich habe also die 10 Gebote eingeführt. Und Vers 7 sagt noch Folgendes. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es ist genau das, wo die 10 Worte, die 10 Gebote darauf hin wollen. Schau, in deinem Leben sind Götter nach wie vor. Sie können an deinem Herz kleben bleiben. Weil interessant ist, wieso fangen die 10 Gebote mit dem an? Weil das wird ja immer an die Erlösten geschrieben, als Volk Israel, das rausgeführt wurde aus Ägypten, als Volk von Gott. Oder die 10 Gebote sind in erster Linie an Christen geschrieben oder dazu mal an die Juden, nicht an die, die nicht an Gott glauben. Das ist mega interessant. Das war nicht der Text, den man hätte zur Missionierung oder zur Evangelisation brauchen sollen. Sondern, und da kommt immer wieder, du sollst keine anderen Götter haben. Wieso? Weil Gefahr Nummer 1 ist, dass du andere Götter in deinem Leben hast. Sie sind heute viel zivilisierter. Sie sind heute viel versteckter. Sie sind Antreiber in unserem Leben. Das sind Götter. Der Calvin hat gesagt, das menschliche Herz ist eine Götterfabrik. Und jetzt denkst du, ja gut, der Calvin war natürlich Reformator, der hat so einen theologischen Spruch auf Lager gehabt, oder? Dann zitiere ich den David Foster Wallace. Er ist bekennender Atheist. 2011, kurz vor seinem Selbstmord, hat er am Kenyon College für Universitätsabsolventen ihre Ordinationsrede gehabt. Und er hat ihnen gesagt, schaut, ich bin Atheist, aber jeder von uns betet irgendetwas an. Das war nicht ein christlich frommer Mann gewesen. Aber er hat gemerkt, was in den 10 Geboten steht, das stimmt. Wir alle haben irgendetwas, das uns antreibt. Und Antreiber sind immer Götter. Götter wollen uns immer antreiben. Und dann geht es weiter. Ich lese Vers 9 und Vers 10. Vers 8 ist einfach nur eine Erklärung. Vers 9 und 10 fängt dann weiter so an. Die Frage ist, woher sind also die Götter? Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist auf Tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Schaut, etwas mega Krasses. Da steht, Gott wird die Schuld von unseren Vätern heimsuchen an uns, an die Kinder und die Kindeskinder bis in die dritte und vierte Generation. Du sagst, meine Güte, wie kann denn Gott so krass sein? Oder? Ist ja mega hart, der Gott. Und wir haben zwei Sachen verstehen. Das Wort für Schuld, das da gebraucht wird, heisst eigentlich wörtlich krummer Weg. Und die Aussage von diesem Text ist, mit dem Wort heimsuchen, das bedeutet ursprünglich eigentlich etwas jemandem übergeben. Und die Aussage also für diesen Text ist, wenn deine Eltern einen krummen Weg gegangen sind, dann ist der krumme Weg auch in deiner Geschichte. Er ist auf dich übergeben worden. Und wörtlich heisst es also, ich bin der Herr, dein Gott, bin ein einfacher Gott, der die krummen Wege der Väter übergibt an Kinder und Kindeskinder. Es ist nicht so, dass er dich strafen will, sondern da sagt er, das sind krumme Sachen im Leben. Und die sind nicht einfach okay. Es ist nicht, es ist kein Schönwettergott, der einfach zu allem, ob gut oder schlecht, sagt, ja, easy, ist egal. Sondern sagt, die Schuld, die krummen Wege, Sünde oder was in unserem Leben ist, das ist eine ernsthafte Sache. Das ist nicht einfach eine Nebensächlichkeit. Und es geht auf uns weiter und es prägt uns. Und ich habe es ausgerechnet. Mega krass. Also Entscheidungen, die ich heute fälle, im Jahr 2018. Wenn meine Kinder wieder Kinder bekommen und die wiederkommen Kinder und die vierte Generation und alle mindestens 80 Jahre alt werden, dann hat eine Entscheidung von heute einen Einfluss bis ins 23. Jahrhundert. Also, ist auch cool, oder? Also, entscheide ich von bis. Oh, das schaffen wenige. Wow. Aber die Entscheidung von heute, über 200 Jahre geht sie weiter. Es sind Sachen auch in meinem Leben, die 200 Jahre zurückgehen. Und von dort kommen die Antriebe, die Muster. Und darum ist vielleicht mal eine Möglichkeit, die Woche mal hinzuhocken, vielleicht mit jemandem zusammenzuhocken und zu sagen, hey, komm, ich schaue es mal an. Und ich habe mal die Familiengeschichte von Abraham mitgebracht. Weil das erste Buch in der Bibel fängt eigentlich mit Familiengeschichten an. Und sie zeigt dort den Abraham, seinen Sohn Isaac, Sohn Jakob. Der Jakob hat 10 Söhne. Und das ist wie eine Art ein Genogramm. Ich lade dich ein, vielleicht heute mal zusammenzuhocken oder diese Woche einen Kaffee zu nehmen, mal so dein Genogramm aufzuschreiben, deine Familiengeschichte, und mal zu überlegen, sind da Themen in meinem Leben, die sich wiederholen? Sind da Sachen, sind da Überbleibsel in meinen Knochen von meinen Vätern, Grossvätern und so weiter? Und dann stellt man interessanterweise fest, in der Bibel wird das schonungslos aufgedeckt am Leben und an der Familie von Abraham. Weil ein Muster, oh, darfst du das noch behalten? Ein Muster im Leben von Abraham ist, sie haben alle gelügt. Und Lüge ist wie so ein Antreiber geworden in ihrem Leben. Sie haben es nicht als Lüge bezeichnet, sondern es war unscheinbarer, es war versteckter. Der Abraham ist in ein fremdes Land gekommen und dann hat er seine Frau als Schwester ausgegeben. Wieso? Weil er hat um sein Leben gefürchtet. Er hat gewusst, wenn der König Gefallen findet an meiner Frau, und sie war dann schon über 80 gewesen, also der muss eine Bombenfrau haben, wenn der König Gefallen findet an meiner Frau, dann nachher könnte es sein, dass er sie in sein Harem holt und mich umbringt. Also dann gebe ich sie besser als meine Schwester aus. Und es ist ja eigentlich, wir sind ja eigentlich, also ja, ob jetzt eine Schwester oder Frau oder... Und so funktioniert Lüge. Und das ist weitergegeben worden. Ich könnte mal das ganze erste Buch Mose lesen. Die ganze Zeit wird gelogen. Der Jakob, sein Name bedeutet sogar der Betrüger oder der Lügner. Der hat sogar, was in den Knochen war, in seinen Namen bekommen. Die 10 Söhne, alle lügen. Beziehungsweise 8 oder 9 davon lügen. Das war ein Muster in ihrem Leben. Und ich habe gemerkt, ich glaube, Lügen kommt als eine der ersten Taten vor in den 10 Geboten. Du sollst nicht lügen. Wieso? Ich glaube, das ist etwas, wo wir naturellmäßig sehr, sehr gerne machen. Und ich weiß, es ist mega schwierig, auch in der heutigen Wirtschaft. Sagen mir immer wieder Leute, Mathis, wenn du in der Wirtschaft schaffst, du kommst fast nicht darum herum, dass du nicht lügst. Es geht einfach nicht. Du verlierst den Job. Und ich weiß nicht, wie ich das theologisch löse. Ich weiß nur, dass ich Gott sei Dank froh bin, dass ich Pfarrer bin und nicht in der Wirtschaft bin. Ich weiß, ich kann wirklich nicht sagen. Ich sehe einfach, das Muster ist auch schon in der Bibel vorhanden. Aber ich möchte dir Mut machen, vielleicht das anzuschauen, wenn das ein Punkt in deinem Leben ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Chibo. Der hat sich bekehrt, ist Christ geworden, hat in England gewohnt, ist Sekretär gewesen beim grössten Kaufhaus Selfridge in London und hat beim Gordon Selfridge, einem Gründer, hat er im Büro dient. Eines Tages hat er ein Telefon bekommen und ein Kunde hat den Gordon Selfridge selber sprechen, also der Chef. Chibo hat abgenommen gehabt und danach hat er dem Chef verständlich gemacht, dass da der Kunde mit dem persönlich möchte reden. Und dann hat der Chef gemacht, sag, ich bin nicht da. Und dann hat der Chibo den Hörer genommen, ihm hingestreckt und gesagt, sag ihm das selber. Der Chef hat ihm das irgendwie geklärt, das ganze Geschehen. Der Chibo hat natürlich schon gewusst, was ihm blüht. Er hat einen riesen Röffel bekommen von seinem Chef. Und dann hat der Chibo Folgendes gesagt. Wenn ich in deinem Auftrag lügen kann, dann werde ich auch dich anlügen können. Und das ist seine Promotion geworden. Er war noch nie so geachtet wie von diesem Moment an. Und das sind Muster in unserem Leben. Es gibt ein zweites Thema im Leben von der Familie von Jakob, das zweite. Nämlich, sie hatten alle ein Lieblingskind gehabt. Und du siehst das Muster durch. Der Isaac war das Lieblingskind gewesen, und es hat Streit gegeben wegen dem. Jakob war das Lieblingskind gewesen, hat Streit gegeben. Der Esau war das Lieblingskind noch von der Mutter, der Jakob war vom Vater. Dann der Jakob hat wiederum zwei Lieblingskinder gehabt. Und das war ein Muster, ein Antreiber, der mit ins Leben kam. Das nächste, das ist ein viertes Thema, das in das hier kam, nämlich Geschwister, die Rivalität. Alle Geschwister die haben miteinander ein Problem gehabt. Also, jetzt eigentlich schon gut, ist eigentlich universell gültig, oder? Ja. Also Geschwisterrivalität, also zumindest ich bin nicht so heilig gewesen. Gut, ich habe natürlich auch mit meinem Bruder im gleichen Zimmer wohnen. Das ist wirklich ein Happy gewesen. Aber es war die gleich gewesen, oder? Und man muss nicht einmal im gleichen Zimmer wohnen. Also das Muster, das ist okay, gehen wir weiter. Das letzte Muster ist, was man in allen vier sieht, ist eine mangelnde Intimität in der Ehe. Und das haben die Söhne übernommen, das sind Antreiber gewesen, die in ihr Leben sind eingekommen. Und sie haben das müssen anschauen. Ich möchte dich einladen, heute zum Anschauen in deinem Leben. Was ist in meinem Leben? Und vielleicht machst du mal, und das ist die nächste Folie, einmal so ein Genogramm. Und schaust einfach mal, was sind das für Sachen drin? Wie ist man in meiner Familie mit Konflikten umgegangen? Wie hat man Ärger ausgedrückt? Hat man können über Gefühle reden oder nicht? Wie hat man sich wieder versöhnt? Gibt es Familiengeheimnisse? Gibt es Sachen, die man nie angesprochen hat? Gibt es irgendetwas, wo entscheidend ist für unsere Familie, ein Muster. Ich habe gemerkt, in meinem Leben, das ist mir plötzlich wie Schuppen vor den Augen gefallen, ich habe nie nicht länger gewohnt in meinem Leben als 6,5 Jahre. Dann bin ich immer gezügelt. Und natürlich am Anfang noch nicht. Mich hat man gezügelt. Oder? Also meine Eltern haben mich nie um Audienz gebeten, als ich 6 war. Du willst zügeln? Ich bin einfach mitgezügelt worden. Das war ein Muster in meinem Leben. Plötzlich gemerkt, aha, halt. Es hat auch einen Vorteil. Ja? Ich kann mich überall wieder gut einfinden. Aber das ist ein Muster und wenn ich das nicht erkenne, dann lasse ich mich von dem treiben. Und vielleicht mal die Frage stellen, ich möchte dich einladen, so einen Rückspiegel zu suchen von deinem Leben und zu schauen, was ist da? Was ist in meinem Rückspiegel? Was ist da? Und es gibt zwei Rückspiegelfehler. Das ist der erste Rückspiegelfehler. Es gibt Leute, die sagen mir, ja, Mathis, immer die Vergangenheit, oder? Ich meine, du musst auch in der Zukunft leben. Die haben zum Teil recht, weil es gibt Menschen, die fahren mit diesem Rückspiegel. Und es ist mega schwierig, dann vorwärts zu fahren. Aber der Kierkegaard hat einmal gesagt, leben kann man nur vorwärts. Verstehen kann man nur rückwärts. Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man aber nur rückwärts. Aber eine Gefahr ist, dass du alles mega gross siehst. Du siehst die Fehler von deinen Eltern. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Man sieht die Fehler von den Eltern und haltet das den Eltern vor und vor und vor. Und man merkt, das ist eigentlich Ägypten, das ist ein Blindgänger in meinem Leben. Man sieht es mega gross, man sieht die Fehler von den anderen, was die anderen falsch gemacht haben. Aber auf dem Rückspiel sieht man nicht nur das, sondern man sieht auch, was man selber für Böcke geschossen hat. Es gibt Menschen, und das sind oftmals die Menschen, die mit einem so einem grossen Rückspiegel leben, eigentlich beschuldigen sie am wenigsten die anderen Leute, sondern meistens sich selber. Weil sie merken, da war etwas, das war falsch in meinem Leben. Sie leiden einem. Und der Teufel, der missbraucht diesen Rückspiegel, weil er auf diesen Rückspiegel alles Mögliche projizieren will, um uns schlecht zu machen. Er zeigt uns unsere Fehler, er zeigt uns, was wir verbockt haben, er zeigt uns, was nicht gut war, er zeigt uns einfach gerade alles auf diesen Rückspiegel. Und wenn du es nicht kennst, dann fang einfach mal neu mit an, in der Kirche mitzuarbeiten. Oder ins Lobpreisteam oder in die Technik. Es ist nämlich meistens so, dass die Personen ihre Fehler am besten spüren, die sie selber machen und nicht die anderen. Weil die, die sie hören, oh, jetzt hat er also einen Schnapston verwünscht, oder? Das hat man beim Mittagessen vergessen, in der Regel. Aber die Person, die den Schnapston gespielt hat, die weiss ihn noch fast auf dem Sterbebett. Ist so, oder? Und das ist der Teufel. Er holt uns das immer wieder drauf und er will uns schlecht machen. Ich glaube, so zerstört er Ehen, so zerstört er Kirchen, Beziehungen. Er bringt das immer wieder auf den Rückspiegel und möchte, dass du in the face, ins Gesicht direkt anschaust. Und dann mach Folgendes. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn auch an seine Zukunft. Das ist mega gemein, weil jeder Heilige hat eine Vergangenheit. Jeder, der heilig ist, oder jeder Heilige hat eine Vergangenheit. Aber jeder Sünder hat eine Zukunft. Und das müssen wir uns auch predigen. Und dann gibt es einen zweiten Fehler. Die haben dann so einen Rückspiegel. Das ist jetzt auch ein Fehler, wo du dann bis aufs Schöne. Wir haben schon vergessen, Manuel. Kein Problem. Die haben dann nämlich. Jetzt werden wir es dann nicht mehr vergessen. Also nicht dein Fehler, sondern das ist Technik. Aber Technik ist wieder mal schuld, das ist unglaublich. Ja, ist ja gleich. Es kommt dann noch. Die haben gar keinen Rückspiegel mehr. Und ich sage mir, ja, Mathis, immer die Vergangenheit, oder die Vergangenheit. Aber da hat jemand gesagt, wer die Vergangenheit ignoriert, der ist verurteilt, sie zu wiederholen. Und es braucht irgendwie die Gratwanderung zwischen einem mega Rückspiegel und gar keinem Rückspiegel. Brauch deine Vergangenheit, um zu wissen, wo du auch noch gehst. Aber geh nie in Gefahr, dass die Vergangenheit der Prophet von deiner Zukunft ist. Aber schau rein. Und dann schau noch jemand anders hin. Weil, wenn du heute in deinen Rückspiegel hinschaust, wenn er noch klein ist, irgendwie hat er immer ein Vergrößerungsglas. Sieht immer alles sehr krass. Und es macht weh. Es verletzt. Es bringt vielleicht Tränen. Oder Auseinandersetzung. Und ich weiss, ich muss etwas ansprechen. Oder ich weiss, wow, das ist wirklich eine Werkstatt. Und da ist ein Muster in meinem Leben. Da muss ich mal mit dem Hammer dahinter. Und das ist nicht einfach. Und darum schau noch jemand anders hin. Schau auf Jesus. Es ist eines Tages ein reicher Mann zu Jesus gekommen und hat ihn gefragt, was muss ich machen, um gerettet zu werden? Und da sagt ihm Jesus, ja, was steht denn in der Bibel? Und das Interessante ist, der Mann zitiert die 10 Gebote. Und sagt, ja, also, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und dann nachher sagt Jesus, ja, wo ist das Problem? Und dann sagt der reiche Mann, das habe ich alles gemacht. Und dann kommt die krasse Aussage von Jesus, Markus 10, Vers 45. Dann heißt es, Markus 10, Vers 21, Entschuldigung, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Weil Jesus hat dann immer noch etwas mega Krasses gesagt. Jesus hat gesehen, dass der Mann die 10 Gebote eigentlich erfüllt hat. Sein Leben war okay, aber Jesus hat gewusst, da hat es einen Antreiber in seinem Leben. Er hat Vers 6 von 5. Mose vergessen. Es hat noch das Ägypten in seinem Leben. Und das ist sein Geld. Und das ist jetzt mega wichtig. Jesus sagt das nur zu diesem reichen Jüngling. Er sagt das nicht zu allen hier innen. Er sagt es zu denen, die einen Antreiber in diese Richtung haben. Und dort hat Jesus den Finger drauf gelegt und hat gesagt, dann verkauf alles, was du hast und gib es für das Reich Gottes hin. Aber es steht da, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und weißt du, was das Geniale ist? Jesus schaut dich immer an und er sieht dieses Ägypten, aber er liebt dich ohne Ende. Und wieso ist das so? Weil du eine neue Familie bekommen hast, wenn du Christ wirst. Wenn du sagst, ich will an Gott glauben, wie es in der Bibel steht, ich will an Jesus glauben, dann redet Paulus davon, dass du in eine neue Familie adoptiert wirst, nämlich in die Familie von Gott. Das heisst, du hast plötzlich zwei Familien. Du hast dort deine eigentliche irdische Familie, die dich prägt mit Antrieb, aber du hast noch eine neue Familie, die dich prägt. Das ist die Familie von Gott, das ist Gott selber. Und der Paulus sagt, du darfst Gott sogar Papi nennen. Es wird nicht der Kosenamen gebraucht, nicht nur Vater, sondern Papi. Du hast einen Gott, der dich liebt, der dich anschaut und liebt, der deinen Rückspiegel nicht nur aus der Rückspiegelperspektive sieht, sondern aus der Vogelperspektive. Der sieht alles bar vor dir, vor sich. Aber er schaut dich an und gewöhnt dich lieb. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wie in den Rückspiegel zu schauen, aber dann zu Jesus zu schauen. Weil wenn du nicht zu Jesus schaust, dann wirst du entweder an deinem Rückspiegel verzweifeln und ihn aus dem Fenster rauswerfen oder zerstören, oder du wirst deprimiert und depressiv werden. Weil wir vermögen es nicht, in den Spiegel zu schauen und zu sehen, wer wir wirklich sind. Und zu merken, das sind meine Antreiber. Wir brauchen. Und wenn du kannst wissen, Jesus liebt mich, dann kannst du in den Rückspiegel schauen. Wenn du weißt, Jesus liebt mich, dann kannst du Fehler machen. Weil du weißt, von dem hängt nicht meine Liebe ab. Wenn du weißt, Jesus liebt mich, dann spielt es keine Rolle mehr, ich habe nichts zu sagen oder ich habe mega viel zu sagen. Weil es geht nicht mehr darum zu reden, damit man geliebt ist, weil man schon geliebt ist von dem Gott im Himmel. Das ist die Botschaft vom Evangelium, das ist die Botschaft von der Bibel. Jesus liebt dich. Weil Jesus hat Ägypten erfüllt. Und jetzt möchte ich den Text lesen. Den habe ich nicht auf der Folie, sondern ich möchte einfach, dass wir ihn hören. Matthäus wird die Geschichte von Jesus erzählt. Nämlich Gott, der selber Mensch wird. Und dort wird erzählt, wie der Jesus aufwächst, beim Josef und bei der Maria. Und wo Jesus ungefähr 2 ist, da werden alle Kinder unter 2 in Bethlehem umgebracht. Weil der Herodes, das ist der König in Jerusalem, hat gehört, da soll scheinbar ein neuer König geboren sein. Er hat einfach alle Kinder, die in diesem Lebensalter waren, hat er vernichten. Und von dem hat Josef mitbekommen, in einem Traum hat Gott ihm das gesagt. Und dort steht dann Matthäus 2, Vers 14, Folgendes. Da stand Josef auf und nahm Jesus und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was Gott durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Weißt du, was da gesagt hat? Ich habe immer über die Texte gelesen und dachte, meine Güte, warum die 2 Verse? Kommst du einfach nicht raus, oder? Dass da unbedingt gesagt wird, dass Jesus noch in Ägypten war. Weißt du, wieso? Die Bibel sagt, Jesus hat diese Ägypten auf sich genommen. Und er hat es wortwörtlich erfüllt. Er selber ist nach Ägypten gegangen, wo er ein kleiner Bub war mit 2. Man hat ihn nicht gefragt. Er ist bis 6, schätzt man mindestens, ist er an einem Ort gewesen, wo er nicht gekannt hat, wo er zuerst Sprache nicht hat können. Er ist aufgewachsen, nicht bei seiner Familie, nur bei seinem Vater und Mutter, irdischer Art. Er hat es erlebt, Ägypten. Wieso? Da ist wie eine Prophezeiung, dass der Jesus dein Leben auf sich nehmen will. Er hat Ägypten aus deinem Leben auf sich genommen, deine Fehler auf sich genommen, deine Blindgänger hat er auf sich nehmen. Das ist die Botschaft von der Bibel, dass Jesus am Kreuz stirbt für dein Ägypten und für mein Ägypten. Für deine Blindgänger und für meine Blindgänger. Für das, was ich verbockt habe, für das, was meine Eltern verbockt haben. Und wenn du Jesus anschaust, dann siehst du plötzlich einen Gott, der dich liebt. Ein Gott, der dich anschaut und sagt, hey, ich bin Fan von dir. Und du bist genial. Du machst es gut. Du hast es drauf. Ich bin begeistert von dir. Gib deine Hand, Jesus. Wir werden heute Abend mal feiern. Und Abend mal wird die Kirche gefeiert. Da nimmt man ein Stückchen Brot und ein bisschen Traubensaft. Und es steht für den Tod von Jesus. Dass er ins Ägypten von dir gegangen ist. Um dich rauszuführen. Und lass dich heute rausführen. Und vielleicht sagst du, ich bin gar noch nicht Christ. Ich habe mein Leben noch nicht Jesus hergegeben. Dann lasse ich das Brot und den Kelch heute einfach an dir vorbeigehen und nehme Jesus in dein Herz auf. Und sage, Jesus, in meinem Herz ist noch Ägypten. Aber jetzt komm du mal in mein heiliges Land rüber. Komm du in mein Leben. Und dann komm das nächste Mal um 4 mit uns Abendmahl. Aber gib dein Leben Jesus heute. Lass uns beten. Ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der uns ganz persönlich kennt. Du weißt, was in uns abgeht. Du weißt, welche Motive in uns spielen. Du weißt viel, viel mehr als wir. Wir brauchen die Aha-Erlebnisse. Wir brauchen die Warum-Frage. Und die ist manchmal mega hart. Sie tut weh. Und sie ist mega existenziell. Sie trifft uns zinderst. Und wenn wir in den Rückspiegel schauen von unserem Leben, das macht weh. Weil das sind Sachen in unserem Leben, die sind in unser Leben eingelegt worden. Wir können nichts dafür. Wir haben eigentlich das Gefühl, wir sind einfach ein Opfer. Und wir leiden darunter, was passiert ist. Und ich bete darum, dass du jetzt die Blindgänger in unserem Leben anrührst. Jetzt auch im Abendmahl. Jetzt, wenn wir noch vor dich kommen, wenn wir zu dir singen, wenn wir vielleicht heute zuerst mal sagen, Jesus, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie, das macht mir Sinn, was ich heute gehört habe. Ich verstehe, dass ich dich brauche. Oder ich verstehe es auch nicht, aber ich probiere es jetzt einfach mal. So wie man ein Rezept oder ein Medikament einfach mal nimmt und man weiß nicht, wirkt es. Aber wenn du die Wahrheit bist, Jesus, dann probiere ich es heute. Ich möchte dir die Hand zum Leben geben oder wieder neu vielleicht sagen. Oder vielleicht mal den Rückspiegel austauschen. Sag, ich will einen normalen Rückspiegel, damit ich auch dich sehe, Jesus. Komm du jetzt, setz in die Zeit, damit wir dir begegnen und dürfen geheilt werden an unserem Herzen und dürfen erleben, du bist ein Gott, der zu uns kommt. Amen.